Danke auch nochmal für das Anspiel gerade. Habt ihr ja richtig gut gemacht. Das Thema dieser Predigt ist Receive and Spread, vom Hoffnungslosen zum Hoffnungsboten. Receive and Spread kann man übersetzen mit nimm an und verbreite. Und was genau es damit auf sich hat, das könnt ihr hoffentlich am Ende der Predigt selbst beantworten. Die Geschichte, die hier gerade gespielt wurde, finden wir in 2. Könige. Ich mache nochmal eine Blitzzusammenfassung von dem, was vor dem Predigttext kommt, und dann lege ich auch direkt los. Samaria wird also von den Aramäern belagert, sodass eine Hungersnot entsteht. So schlimm, dass die Menschen sogar anfangen, ihre eigenen Kinder zu essen. Elisa prophezeit, dass sich das bis morgen ändern wird, doch der König und sein Aufseher können das nicht so ganz glauben. Und dann fängt auch schon unser Predigttext an. Zweite Könige 7, Vers 3 und 4. Vor den Stadttoren saßen 4 Aussätzige. Warum sollen wir hier warten, bis wir sterben? Fragten sie sich. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Und wenn wir in die Stadt zurückgehen, wo der Hunger herrscht, sterben wir auch. Wir können genauso gut hingehen und uns den Aramäern ergeben. Wenn sie uns am Leben lassen, umso besser. Wenn sie uns töten, nun, dann sterben wir eben. Wir sind also in der Szene drin. 4 Aussätzige vor der Stadtmauer einer Stadt, in der eine Hungersnot herrscht, mit Blick auf ein Heer, das die Stadt erobern will. In unserem Anspiel wurde das vielleicht nicht so ganz realistisch dargestellt, aber als Aussätziger hattest du ein richtig mieses Leben. Du musstest dich von den Menschen fernhalten, warst ein Außenseiter, wie man sich das nur vorstellen kann, und sobald sich dir jemand genähert hat, musstest du rufen, unrein, unrein. Du warst kein Teil der Gesellschaft, dein Dasein wurde mit Sünde assoziiert. Es gab niemanden, der dich angenommen hat, wie du bist. Demütigend, frustrierend, beschämend, einsam und ausgegrenzt. Natürlich hattest du ja auch noch Lepra, das heißt, körperlich ging es dir auch richtig mies. Du konntest nicht einfach arbeiten gehen oder einkaufen, du hast vor der Stadt gelebt. Also schon mal alles nicht so rosig. Jetzt kommt also auch noch eine Hungersnot. Dein soziales Netzwerk ist, wie gesagt, nicht sehr ausgeprägt. Niemand wird dir was von seinem sowieso schon sehr knappen Essen abgeben. Und vor der Nase ein feindliches Heer, eine sehr reale Bedrohung. Diese 4 Männer sagen sich in Vers 4, wenn wir hier bleiben, sterben wir, und wenn wir in die Stadt gehen, sterben wir auch. Wir können genauso gut zu den Feinden gehen. Wenn sie uns am Leben lassen, ist gut, und wenn nicht, dann sterben wir eben. Das sind Menschen, die haben keine Hoffnung mehr. Ihr Leben ist ihnen gleichgültig geworden. Sie haben so viel Leid und Schmerz erfahren. Ihre Situation ist so aussichtslos, sie sehen keinen anderen Ausweg mehr. Kommt dir das bekannt vor? Hast du sowas schon mal gedacht oder ausgesprochen? Vielleicht auch nur gefühlt? Hast du diese Hoffnungslosigkeit angenommen und aufgegeben? Vielleicht bist du seelisch, geistig und oder körperlich so am Ende wie diese Aussätzigen. Vielleicht steckst du in einer geistigen Hungersnot, einer körperlichen Krankheit oder einer seelischen Hoffnungslosigkeit. Dann bleib dran, die Story ist hier nämlich noch nicht zu Ende. Mit Gott ist deine Story noch nicht zu Ende. Vielleicht denkst du aber auch, nö, das betrifft mich nicht. Ich bin weder hoffnungslos noch kurz vorm Sterben. Wenn da so ein paar Leprakranke sich drüber Gedanken machen, dann ist das ja logisch. Aber ich habe ja mein Leben und meine Gesundheit. Ich muss mit nichts riskieren, weil ist ja alles gut, so wie es ist. Ich muss keinen mutigen Schritt nach draußen gehen. Ich habe doch alles. Vor die Stadtmauer, da muss ich nicht hin. Dann frage ich dich, kannst du mir das in 100 Jahren nochmal sagen? Wenn ja, dann wäre ich echt überrascht, weil dann sowohl du als auch ich noch leben müssten und ich glaube, irgendwas passt da nicht so ganz zusammen. Unterm Strich sind wir eigentlich also alle kurz vorm Sterben, nur manche eben noch kürzer. Es scheint also irgendwie nicht ausschließlich um dieses irdische Leben zu gehen. Und wenn das jetzt ein Satz war, der dich überrascht, dann solltest du die Bibel das nächste Mal vielleicht etwas genauer lesen. Weiter geht's in unserem Text mit den Versen 5 bis 8. Also gingen sie noch am gleichen Abend ins Lager der Aramäer hinaus, doch als sie ankamen, war da niemand. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer getäuscht, sodass die Krieger glaubten, das Rasseln heranstürmender Streitwagen, das Galoppieren von Pferden und das Heranrücken eines großen Heeres zu hören. Der König von Israel hat die Hethiter und Ägypter angeworben und greift an, riefen sie einander zu. So brachen sie in der Abenddämmerung auf und ergriffen die Flucht, ließen ihre Zelte, Pferde, Esel und alles andere im Stich und rannten um ihr Leben. Als die aussätzigen Männer am Rande des Lagers ankamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen, tranken und schleppten Silber, Gold und Gewänder heraus und versteckten alles. Dann gingen sie in ein weiteres Zelt und verfuhren ebenso. Zurück also zu unseren vier Aussätzigen. Sie wagen also diesen riskanten und mutigen Schritt und das noch am selben Abend, in der Dämmerung, vermutlich, damit sie niemand sieht. Vielleicht haben sie gezweifelt auf dem Weg, ob es wirklich so eine gute Idee ist, ob sie nicht lieber umkehren wollen, ob nicht morgen auch noch genug Zeit ist. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie losgehen und ankommen und ein leeres Lager finden. Kein Aramäer weit und breit, Zelte, Pferde und Esel zurückgelassen. Hals über Kopf davongelaufen. Ziemlich unerwartet. Sie hatten noch eine fast besiegte Stadt belagert. Die Bewohner der Stadt waren kurz vor dem Ende und plötzlich wendet sich das Blatt. Wie kann das sein? Da hat wohl jemand nicht mit Gott gerechnet. Sobald er seine Hand im Spiel hat, ändert sich der ganze Schauplatz. Seine Größe und Macht kommen da nicht in unseren Kopf. Das wissen die Aussätzigen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie das passiert ist, aber Gott hatte da schon einen ziemlich guten Plan. Die Gefahr ist also vorüber. Die vier Männer haben einen gewaltigen Schritt gewagt und er hat sich gelohnt. Sie stehen wortwörtlich mitten im Überfluss. Gold, Silber, Gewänder und vor allem Essen und Trinken. Genug und vor allem viel zu viel für sie alle. Sie hatten vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, als sie losgegangen sind, aber das hätten sie sich niemals träumen lassen. Gott versorgt also diese Männer. Zum einen mit Essen und Trinken. Er sieht und kennt ihre ganz aktuelle Not. Genau das brauchen sie jetzt, ganz genau das benötigen sie am dringendsten. Die Hungersnot herrscht nicht erst seit heute Morgen und sie brauchen diese Nahrung wirklich dringend, wenn sie dadurch sogar ihren möglichen Tod riskiert haben. Gott versorgt also ihre körperlichen Bedürfnisse. Sie fanden auch Gewänder. Als Aussätzige trugen sie vermutlich nur Lumpen und eine Waschmaschine besaßen sie wohl auch nicht. Das war nicht nur unhygienisch, sondern auch ziemlich erniedrigend. Und jetzt finden sie so viele Klamotten, wie sie brauchen. Gott versorgt sie nicht nur mit dem absolut Notwendigen, sondern beschenkt auch noch großzügig. Außerdem entdecken sie Gold und Silber. Für ihre Zukunft ist damit gesorgt. Nie wieder müssen sie sich Sorgen machen, ob das Geld reicht. Stell dir das mal vor. Bettler und Kranke, die Hände voller Gold und Silber. Menschen, die lange nicht mehr oder vielleicht noch nie etwas geschenkt bekommen haben, denen immer alle aus dem Weg gegangen sind, die noch am gleichen Tag wenig Hoffnung hatten, dass sie diesen Tag überhaupt überleben werden, denen wurde ein Tisch im Lager ihrer Feinde bereitet. Ich habe ein kleines Beispiel, und zwar neulich war ich mit meiner Familie beim Chinesen. Und bei uns kann man halt entweder ganz normal Essen bestellen oder man kann auch das Buffet bestellen. Das heißt, dann kann man sich nehmen, was man will. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die gutes Essen mag. Und ich sage euch eine Sache, ich bin eigentlich Vegetarier. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich habe eine Ausnahme. Und zwar, wenn ich beim Chinesen bin, dann vergessen wir das. Und dann stehe ich also vor diesem Buffet und es gibt richtig viel gutes Essen. Also da gibt es richtig nice gebackene Kartoffeln und da gibt es so leckeren Reis mit Gemüse und da vorne steht eine Ente und hinter mir gibt es auch noch Pommes. Also das ist wirklich ziemlich viel und ich weiß nicht, wie groß euer Magen ist, aber in meinen passen nicht 12 Portionen. Deswegen muss ich mich schon entscheiden, was davon ich esse. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Also ich glaube, bei den Aussätzigen war das noch so ungefähr eine Milliarde mal krasser. Aber die wussten bestimmt auch nicht, wo sie anfangen sollen, weil es einfach so viel Gutes gab. Sowas hatten sie noch nicht erlebt. Gott begegnet den Hoffnungslosen und beschenkt sie überreicher, als sie es erwartet hätten. Ich habe vorhin gesagt, sie gehen einen riskanten Schritt, aber in Wirklichkeit gibt es kein Risiko bei Jesus. Das verspricht er uns. Kein vielleicht ist Gott gut, nein, Gott ist gut. In Nahum 1, Vers 7 steht, gut ist der Herr, er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Gott schenkt Leben im Überfluss, Johannes 10, Vers 10, und er ist denen nahe, die ihm vertrauen, Psalm 145, Vers 18. Und er hat Pläne der Hoffnung und der Zukunft mit uns, Jeremia 29, Vers 11. Er vertreibt den Feind und schenkt Überfluss. Er sieht die, die ohne Hoffnung sind und begegnet ihnen, versorgt sie, ganz direkt, aber auch auf lange Sicht. Vielleicht ganz anders, als wir das erwarten würden. Ich bin mir sicher, die vier Männer haben damit nicht gerechnet. Aber Gott vergisst deine Kinder nicht. Er hat dich nicht vergessen und er schließt nicht die Augen vor deiner Hungersnot, deiner Krankheit und deinem Schmerz. Was ist mit den Leuten, die eher so sind wie vielleicht der Aufseher des Königs? Die haben sich vielleicht schon an ihre geistige Durststrecke gewöhnt, die nicht mehr von Gott erwarten, die vielleicht sogar Gott reduzieren, die Möglichkeiten absprechen. die sich am Anfang noch für besser dran gehalten haben als vielleicht diese Aussätzigen, die ja nun wirklich am Ende waren. Aber diese Leute sind vielleicht nicht am Ende und verzweifelt, aber dafür ist ihre Beziehung zu Gott vielleicht eingeschlafen. Suchst du Gott auch, wenn du gerade nicht verzweifelt bist? Traust du ihm zu, dich zu überraschen und bei ihm mehr zu finden, als du suchst, auch wenn du nicht am Boden bist? Traust du dich, einen Schritt zu machen nach draußen, raus aus der Stadt? Der Text geht noch weiter, die Verse 9 bis 11. Schließlich sagten sie zueinander, wir handeln nicht richtig, wenn wir die gute Nachricht dieses Tages nicht weitersagen. Wenn wir bis morgen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, gehen wir zurück und erzählen es im Palast des Königs. So kehrten sie in die Stadt zurück und erzählten den Wächtern am Tor, wir sind ins Lager der Aramäer gegangen und haben dort niemanden mehr vorgefunden. Die Pferde und Esel waren angebunden und die Zelte unverändert. Dann machten die Wächter die Neuigkeiten allen bekannt und meldeten sie auch im Palast des Königs. Unsere vier jetzt ziemlich frohen Männer haben also fetten Segen erhalten. Was machen sie jetzt eigentlich? Sie verstecken es. Bunkern das für sich. Jahrelang hatten sie praktisch gar nichts. Das ist doch verständlich, oder? Niemand hatte ihnen jemals irgendwas abgegeben. Wieso sollten sie das jetzt tun? Aber ist nicht eigentlich genug für alle da? Können die Männer die Menschen aus der Stadt so sehr hassen, dass sie zuschauen würden, wie sie allesamt sterben, verhungern, obwohl vor der Stadt doch so viel Überfluss herrscht? Würde das nicht sowieso rauskommen, dass sie die ganze Zeit wussten und niemandem davon erzählt haben? Können sie diese gute Nachricht wirklich für sich behalten? Sie kommen zum Schluss, dass sie das nicht können. Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Sie haben etwas so Wunderbares entdeckt, etwas, das ihr Leben gerettet und sie verändert hat. Sie haben einen riesengroßen Schatz gefunden. Sie haben eine gute Nachricht, die anderen Menschen auch retten kann. Kommt dir das bekannt vor? Gibt es da nicht vielleicht auch eine gute Nachricht, die dein Leben gerettet hat? Eine so gute Nachricht, die dich tanzen lässt und jubeln lässt und vor allem dich leben lässt? Für alle, die noch nicht drauf gekommen sind, ich meine die gute Nachricht von Jesus, sein Tod und seine Auferstehung, das Leben mit und für ihn, den Überfluss, den wir bei ihm finden, den reich gedeckten Tisch. Können wir wirklich zusehen, wie Menschen, die Jesus nicht kennen, ganze Städte von Menschen, die Jesus nicht kennen, verhungern, während wir uns freuen, dass Gott es so gut mit uns meint? Können wir Liebe predigen und gleichzeitig lieblos das größte Liebesgeschenk für uns behalten? Freuen wir uns, wenn wir Gott sonntags morgens loben und das war's? Oder hat er unser Herz wirklich verändert? Gehört zu unserem Glaubensbekenntnis nur das Apostolische, was wir ab und zu aufsagen? Oder ist unser ganzes Leben ein Glaubensbekenntnis? Denn dann können wir die Botschaft nicht für uns behalten. In 2. Korinther 4, Vers 13 sagen Paulus und Timotheus, wir glauben, darum reden wir. Und Petrus und Johannes verkünden in Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Die Aussätzigen haben ihre Verantwortung erkannt, die Freudenbotschaft weiterzuerzählen. Sie haben nicht gesagt, ach, das mit dem Weitersagen, das können auch andere machen. Nächsten Monat, da hätte ich Zeit, die hören mir halt eh nicht richtig zu. Nein, es war niemand anders da, nächsten Monat wäre es zu spät oder ob mir mein bester Freund, der unsympathische Nachbar oder der Leprakranke die beste Nachricht meines Lebens erzählt, wäre mir herzlich egal. Außerdem wussten die vier Männer, noch ist es dunkel, aber morgen früh, da ist es hell und dann wird rauskommen, dass wir es wussten und das für uns behalten haben. Dann müssen wir dafür Rede und Antwort stehen. Jetzt ist es bei uns vielleicht noch dunkel, aber eines Tages werden wir vor unserem Herrn stehen und ihm erklären, dass wir uns überlegt haben, die gute Nachricht einfach niemandem zu erzählen. Die vier ändern auch ihre Meinung. Sie sehen ihre Schuld ein, es erstmal für sich zu behalten haben, aber dann legen sie los und Gott schreibt mit ihnen Geschichte. Ich habe ja am Anfang gesagt, mit Gott ist deine Story noch nicht zu Ende. Egal, wie verkorkst sie bisher war und ist. Die Männer geben der Stadt Bescheid und somit erfüllt sich Gottes Wort, dass es am nächsten Tag billiges Mehl geben würde. Gott rettet eine ganze Stadt mit Hilfe von vier Aussätzigen, Außenseitern, Kranken, Menschen, die am Ende sind. Wieso? Er hätte doch auch mutige Kriegshelden losschicken können, die die Syrer vertreiben oder wenigstens bemerken, dass die nicht mehr da sind. Und sie wären dann ohne zu zögern zurück zum König gegangen, hätten vermutlich seine Töchter geheiratet oder so. Und Ende gut, alles gut. Aber Gott wählt diese vier. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 25 bis 31, Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft, denn den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Niemand kann sich etwas darauf einbilden, denn es war allein Gottes Weisheit und Allmacht, die die Stadt vor dem Hungerstod bewahrt hat. Er ist der Einzige, der Menschen rettet. Ich fasse also nochmal zusammen, also falls ihr aus dem BU zwischendurch eingeschlafen seid, aber noch eure Fragen beantworten müsst, ist jetzt eure Chance. Gott begegnet dir und deinem Leid, deinem Schmerz, deiner Hoffnungslosigkeit und will dir ein Leben in Überfluss schenken. Ich will hier aber kein Prosperity-Gospel-Preacher sein, falls ihr nicht wisst, was das ist. Das ist so das Predigen, was Leute hören wollen, was sich gut anfühlt, was sich auch gut anhört. Ich will dir nicht versprechen, dass morgen ein neues Auto vor deiner Garage steht, wenn du nur glaubst. Mit einem Leben in Fülle meint Jesus eher ein Leben in ihm. Er will dir auch begegnen, wenn du denkst, dass du ihn nicht brauchst und das schon alleine hinbekommst und fordert dich heraus, dich aus deiner Komfortzone rauszubewegen und ihn aufrichtig zu suchen. Auf diesem Schatz, den wir bei ihm finden, dürfen wir aber nicht sitzen bleiben. Wir tun Unrecht damit, eine so frohe Botschaft für uns zu behalten und nicht weiter zu sagen, dass der Himmel offen steht. Und ganz egal, wer du bist, wie es dir geht, wie dein Leben aussah oder aussieht, Gott gebraucht dich, um seine Geschichte zu schreiben. Nicht, weil du so krass bist, sondern weil er es ist.